Liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich, einmal hier im Gemeindesaal, aber dann natürlich auch an den Geräten, den Computern und den Telefonen. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder Bibelstunde haben dürfen. Wir werden weitermachen mit dem 13. Kapitel der Offenbarung. Wir haben uns ja vorgenommen, die Offenbarung einmal komplett durchzumachen, das heißt Kapitel für Kapitel. Und werden heute Abend, wie gesagt, das 13. Kapitel betrachten. Zwei Vorbemerkungen, einmal nochmal technischer Art. Wer gerne an den Geräten sitzend die Skripte haben möchte, die kann man sich einen Tag vorher in der Regel zuschicken lassen. Halt, da müssen Sie natürlich noch einmal im Büro bei Frau Gessler melden und die sendet die dann zu. Das ist das eine. Das andere ist nochmal ein Hinweis auf eine Veranstaltung. Ich vergesse das bestimmt am Ende der Stunde wieder, deshalb sage ich es jetzt vorher. Wir werden am 10. Juni, also Samstag in einer Woche, den HMK-Missionstag hier haben. Den haben wir schon zweimal auch hier stattfinden lassen. Das ist immer bewegend, wenn man dann Brüder und Schwestern aus der Verfolgung erlebt. Da werden auch Geschwister da sein aus Eritrea, eine Schwester, was die erzählt. Also da wird einem nicht Angst und Bange, aber da weiß man, wie gut es uns geht, in dem, wie wir Christsein leben dürfen, um die zu unterstützen. Und wir haben einen tollen Prediger gewinnen dürfen halt. Also Peter Hane wird kommen, wird da die Predigt am Gottesdienst morgens da halten. Also dann nochmal recht herzliche Einladung. Eben zu diesem HM-Tag, den wir hier stattfinden lassen am 10. Juni. Auch Einladung an die Geschwister im Internet gerne zu kommen oder auch über den Livestream dann zuzuschauen. Das, wie gesagt, nochmal eine Abkündigung für den Termin, der dann nächste Woche kommt. Ja, jetzt aber zu diesem 13. Kapitel. Ja, und das vielleicht vorweg. Ich will nicht sagen, dass das das gewaltigste Kapitel ist, das würde ich so das letzte Kapitel nennen in der Offenbarung halt, wenn man das überhaupt qualifizieren kann als Mensch, aber es ist sicherlich eins der interessantesten, bei den vielen interessanten 22 Kapitel, die es hier gibt, aber auch eins der schwierigsten Kapitel und vielleicht das Kapitel, das zu den meisten Spekulationen geführt hat, das vielleicht aber auch in der Bildsprache mit den Dingen, die Johannes hier sehen kann, das Kapitel ist, was vielleicht das am schwersten zu Verstehende ist halt und was auch unfassbar viele Deutungen schon erfahren hat in den 2000 Jahren Kirchengeschichten, wo eben Brüder und Schwestern sich damit beschäftigen, diese Dinge einfach auch zu begreifen, runterzubrechen und vielleicht auch ihre Gegenwart vor dem Hintergrund dieses Kapitels zu begreifen. Also ich sage das so ein bisschen vorwegnehmend halt, das ist jetzt was ganz Gewaltiges, ganz Schwieriges. Nicht, dass die anderen Dinge, die wir bisher betrachtet hätten, alle einfach gewesen wären und dass wir die allumfassend erhellen schon hätten darstellen können. Aber das hier ist jetzt nochmal ein ganz besonderes Kaliber, eine ganz besondere Tiefe. Aber auch umso interessanter und da hoffe ich, dass ihr alle, dass Sie alle was mitnehmen könnt aus diesem Abend. Beginnen wie jedes Mal möchte ich mit einem Vers, über den ich die Andacht halten möchte, den ich rausgebrochen habe aus diesem Text. Offenbarung 13, Vers 8 heißt es, alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, also das Tier, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammens, das geschlachtet ist. Ich lese es noch einmal. Alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen Dank sagen, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen, hier in deinem Gemeindesaal, aber auch vor den Geräten, um nachzudenken, nachzusinnen über dein Wort, was es uns bedeutet, was es uns zu sagen hat, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns ansprichst in diesem Nachdenken, jeden Einzelnen, wie er gekommen ist, Herr. In dieser Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung, Herr, dass keiner hinter das Gerät abstellt oder nach Hause geht und sagt, ich habe nichts gehört und nichts verstanden. Dass das gelingt, dass das passiert, dass wir etwas mitnehmen können aus dieser Bibelstunde, aus dieser Andacht, dass wir Begegnung mit dir haben. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du diese Andacht und die ganze Stunde durch deinen guten Heiligen Geist. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich möchte nachdenken in dieser Andacht über das Buch des Lebens, eben das Buch des Lammes, von dem hier die Rede ist. Das Lebensbuch des Lammes, das wird deutlich, ist nichts anderes als eben das Buch des Lebens, von dem so häufig in der Bibel die Rede ist. Die Bibel kennt eine ganze Reihe Bücher, die wir nicht mit dem Buch des Lebens gleichsetzen dürfen, also jetzt nicht die 66 Bücher der Bibel als solches, sondern Bücher, die, ich sage das jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen, in der himmlischen Bibliothek stehen. Bücher, von denen wir noch am Ende der Offenbarung auch lesen werden, dass Bücher aufgetan worden sind halt oder aufgetan werden halt eines Tages im zweiten Gericht. Es gibt beispielsweise, man nennt das das Buch des Schicksals, das ist das, was im Psalm 139 berichtet wird, nicht alle Tage, die noch werden sollten, sind schon in deinem Buch geschrieben halt, wo klar ist halt, also dass unser Leben schon geschrieben ist bei Gott, also dass diese Dinge schon aufgezeichnet sind, obwohl die noch gar nicht passiert sind, obwohl wir noch gar keine Entscheidung getroffen haben, obwohl wir gar noch da vielleicht noch gar nicht gelebt haben halt. Dann wird von einem Buch der Erinnerung gesprochen, Malachi 3 halt, wo, wie gesagt, Dinge aufgeschrieben sind eben vor Gott. Aber das ist eben nicht das Buch des Lebens. Aber hier das Lebensbuch des Lammes, das ist genau eben dieses Buch des Lebens, eine andere Bezeichnung dafür, das Lebensbuch des Lammes. Also das Buch, mit dem das Lamm das Leben schenkt, das Buch des Lebens, ein ganz wichtiges Buch. Und ich habe uns nochmal drei Punkte mitgebracht, um über dieses Buch nachzudenken. Ich möchte erstens etwas darüber sagen, was dieses Buch des Lebens überhaupt ist, was die Bibel damit meint. Zweitens möchte ich etwas sagen über die Freude, dass, wenn man in diesem Buch des Lebens eingetragen ist. Und drittens möchte ich etwas sagen über den Verlust des Eintrages in diesem Buch des Lebens. Das Erste, über das, was das Buch des Lebens ist. Ich sage, an vielen Stellen finden wir das halt, ich sage jetzt mal, Daniel 12, ich habe jeweils zwei Bibelstellen mitgebracht, da heißt es, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, von dem haben wir letzte Stunde ja im Kapitel 12 viel gehört, denn es wird eine Zeit großer Trübsal sein, wie sie nie da gewesen ist, seitdem es Menschen gibt bis zu jener Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und dann Offenbarung 20, Vers 12, und so jemand nicht gefunden, geschrieben ward im Buch des Lebens, der ward geworfen, in den feurigen Pfuhl. Dieses Buch des Lebens entscheidet über Sein oder Nichtsein, über Leben oder über ewigen Tod. Das ist dort hinterlegt halt bei Gott, dem Lebendigen, im Buch des Lebens, wer zu ihm gehört und wer gegen ihn steht. Und da gibt es keine dritte Möglichkeit. Entweder bist du im Buch des Lebens geschrieben und wirst in diesem Buch gefunden oder du wirst es nicht. Punkt. Diese beiden Möglichkeiten gibt es nicht mehr, nicht weniger halt. Und in dieses Buch des Lebens, und deshalb haben die Evangelisten früher mal auch davon gesprochen, ich tue das ja auch immer mal wieder in den Predigten halt nicht, wird man eingeschrieben mit dem Blut des Lammes, deshalb auch Buch des Lammes halt, das Lebensbuch des Lammes halt. Wer Erlösung gefunden hat durch das Blut Jesu Christi, der steht im Buch des Lebens. Und wer das ausgeschlagen hat, wer nicht nur das Kreuz von Golgatha gekommen ist, dessen Kleider nicht reingewaschen sind, weiß gewaschen, das sind auch so Bilder, die in der Offenbarung immer wieder gebraucht werden, mit den weißen Kleidern, mit der Reinheit des Leinens halt. Das sind die Menschen, die verloren sind, die eben nicht stehen im Buch des Lebens halt. Das sind eben auch die, die anbeten, die eben dann dem Antichristen, dem Drachen Huldigung geben, die dem Tier hinterherlaufen halt, die eben nicht im Buch des Lebens stehen halt. Im Buch des Lebens stehen heißt, ich habe ewiges Leben, ich habe Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem. In der Bibel, bei den Paulusbriefen heißt es einmal, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben. Unser Bürgerrecht ist nicht von dieser Welt. Natürlich haben wir eine Staatsbürgerschaft. Also jeder von uns hat einen Ausweis. Da ist er dann Grieche, ist Deutscher, ist Engländer, ist Südafrikaner, ist Amerikaner, was auch ich immer. Aber das ist nicht letztlich entscheidend. Entscheidend ist, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben. Und das ist auch unsere Heimat. Und diese Heimat, die ist eben quasi wie in so einer Einwohnerliste, ich möchte das einfach mal so sagen, vermerkt eben in diesem Lebensbuch, in diesem Buch des Lammes, in diesem Buch des Lebens, dass wir da drin stehen. Und das ist das Wichtige, das Entscheidende für unser Leben. Entscheidend für unser Leben ist nicht, in welchem Staat wir Staatsbürgerschaft haben, ist nicht, wo unsere irdische Heimat ist, ob wir nur Oberneuland wohnen oder ob wir in Gramke wohnen, also das sind für die Auswärtigen halt Stadtteile hier so in Bremen halt, der eine ist besonders nett, der andere ist nicht ganz so erstrebenswert, um dort zu wohnen halt, das spielt letztlich keine Rolle halt. Wichtig ist, dass wir im Buch des Lebens geschrieben stehen halt und das ist für die gegeben, die zu Jesus Christus gehören, also wenn du an Jesus Christus glaubst und wenn du deine Schuld und Sünde vor ihm bekannt hast, wenn du ihm nachfolgst, dann darfst du wissen, du bist im Buch des Lebens geschrieben und dann ist alles in Ordnung. Also das Buch des Lebens entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Das Buch des Lebens ist die Einwohnerliste derer, die im himmlischen Jerusalem sein werden. Ein zweites, über die Freude darüber, im Buch des Lebens eingetragen zu sein. Ich habe gerade eben im ersten Punkt gesagt, es gibt das eine oder das andere. Jetzt spreche ich hier, ich setze das einfach mal voraus, dass wir alle wiedergeboren sind, alle den Heiligen Geist haben halt, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass wir durch Gottes Gnade haben erkennen dürfen, wer er ist Und das schon vor Anbeginn, da hat er uns so vorherbestimmt, das ist keine eigene Leistung halt, er hat uns dazu vorherbestimmt halt, aber wir durften es erkennen, wir gehören dazu. Und unser Name ist eingetragen im Buch des Lebens. Und wenn das stimmt, was ich gerade wiedergegeben habe, und das stimmt deshalb, weil es so genau in der Bibel beschrieben ist halt, ich habe nicht die Bibelstellen aufgeschrieben, dann können wir uns einfach nur freuen. Das macht die Bibel immer wieder deutlich, dass das der Grund großer Freude ist, die wir haben dürfen. Lukas 10, Jesus hat die Jünger ausgesandt, nicht nur die 12, die ganz große Gruppe, die kommen wieder und sind ganz begeistert darüber, was ihnen alles gelungen ist, durch Gebetskraft halt, wie sie Dinge haben tun können und sind ganz beglänzt und ganz erfreut. Und dann sagt Jesus diesen ganz fantastischen Satz, freut euch nicht darüber, sagt er halt nicht, also was er alles getan hat, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu dieser Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Auch darüber, das ist eine Freude nicht nur bei uns, sondern bei Jesus, bei Gott selber, darüber, wenn er Menschen begegnet, die eben zu ihm gehören, die eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Das ist eine große Freude und das ist Freude, die wir eben durch den Heiligen Geist haben. Wir wissen ja, die Frucht des Geistes ist eben Freude. Philipper 4 heißt es, da schreibt Paulus, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und mit den anderen Mitarbeitern. Jetzt kommt es, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und dann kommt das so, ja nicht von ungefähr, hier beginnt quasi inhaltlich was Neues, aber der Heilige Geist gibt Paulus im Nachdenken das über das im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Auch hier wieder Freude, also Paulus im Geist stehen, kriegt von Gott das Geschenk, das zu schreiben, was er hier im Philipperbrief schreibt. Und in dem Nachdenken über das Buch des Lebens, Freude, Mann, das ist so super. Eben hat er noch die Probleme abgearbeitet, die es in Philippi gab, mit den Irrlehrern, die da sind, die gegen ihn da auch gewirkt haben. Er hat dann Grußlisten geschrieben, aber im Nachdenken über das Buch des Lebens bricht die Freude auch darüber raus. Und das kann ich uns nur sagen, hey, das ist was ganz Fantastisches, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir, wenn wir wieder geboren sind, wenn der Geist Gottes in uns ist, wenn wir Christen sind, wenn wir zu Jesus gehören, er unser Herr ist, dass wir uns freuen dürfen. Es ist große Freude. Das ist so eine Freude, ich weiß nicht, ich kann das nur so von mir erzählen, also so Momente in meinem Leben, ich weiß noch, als Abitur war, ich habe zwar ein sehr gutes Abitur auch gemacht, aber bei uns wurden dann die Abiturergebnisse bekannt gegeben. Eigentlich war es für mich kein Thema, dass ich durchfallen würde durchs Abitur, das war es nicht, aber es war so, als die Namen bekannt wurden, weiß ich noch, da kam der Direktor, die ganze Jahrgangsstufe war angetreten halt und es war eine ganze Reihe auch durchgefallen halt, aber es wurden nur die Namen bekannt gegeben, die bestanden hatten. Und dann wurde runtergelesen, zack, 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 Name für Name wurde vorgelesen. Also das war nicht die Abiturszeugnis, sondern einfach vorher wurde vorgelesen halt. Und dann kam dein Name und du warst auch dabei, du wusstest, wow, du hast geschafft. Also ich weiß noch diesen Moment, wie wir dann draußen waren, zu Anfang haben wir uns ein bisschen geschämt, weil die, die dann nicht bestanden hatten, die waren so ein bisschen, und dann, aber als wir dann für uns waren, die, ach, große Freude und Jubel und was haben wir dann abends Bier getrunken und allen Krempel gemacht, nicht, weil man eben da die Schule beendet hatte halt, nicht. Große Freude, weil man dabei ist. Wir alle, die wir ja so, ich sag heute muss man nicht mehr aus der Landwirtschaft sprechen, wie früher vor 100 Jahren. Heute musst du über den Fußball sprechen, wenn du Leuten was klar machen willst, halt nicht. Also wenn heute Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, dann ist es ja immer üblich halt nicht, dass der Bundestrainer vorher dann 30 Leute nominiert für seinen Kader, darf aber nur 24 mitnehmen. So, und dann fallen 6 raus. Ja, und dann wird dann irgendwann bekannt gegeben und dann werden Interviews mit denen geführt, die nicht dabei sind. Ja, große Katastrophe, große Träne, Rücktritt aus der Nationalmannschaft, ganz schlimm. Aber die, die dabei sind, die freuen sich, sie dürfen so ein großes Turnier spielen, auch wieder auf so einer Liste. Das ist ja alles auch berechtigt, das bringt ja auch viel Geld, wenn du da so ein großes Turnier mitspielen kannst. Aber wie viel mehr ist das Freude für uns natürlich, dass wir im Buch des Lebens eingetragen sind. Und also, wenn du, wenn ihr aus dem heutigen Abend nichts mitnehmt, wenn er sagt, naja, also die Auslegung zu Kapitel 13, die war ja grottenschlecht und schwach, also hat er nichts gebracht, nichts Erhellendes halt. Ne? Was habe ich eigentlich mitgenommen von diesem Abend? Dann schlag einfach nach mir und ich sage, super, Halleluja, ich bin im Buch des Lebens eingetragen, habe ewiges Leben. Halt. Und wenn du das wirklich durchdenkst und dann nochmal Bibelstellen dazu nachliest, nimm mir mal eine Konkordanz und lies in der Bibel, was alles über das Buch des Lebens geschrieben ist, dann wird der Heilige Geist dir richtig Freude geben, dann mag diese Stunde nochmal so ein Anstoß für dich gewesen sein, zu sagen, dich darüber zu freuen, dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben und bei all dem, was dich hier irdisch quält und runterzieht, was eine gewisse Bedeutung für Zeit und Stunde hat, ist es nichts gegen das, was es bedeutet, hey, du bist auserwählt, du stehst mit deinem Namen im Buch des Lebens, du gehörst zu Jesus. Große Freude darüber. Ein drittes, über den Verlust des Eintrages im Buch des Lebens. Ich will jetzt kein Essig in Wein gießen, aber auch das muss man sagen. Man ist eingetragen und dann passiert etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Man kann auch wieder ausgetragen werden. Obwohl Gott natürlich alles vor Anbeginn der Zeiten vorherbestimmt hat, obwohl er auserwählt, trotzdem kann man getilgt werden. Das sind Dinge, Wahrheiten der Bibel, die man so sagen muss, die wir nicht in irgendwelche Systeme hineingeknallt kriegen. Wenn Leute sagen, aber Herr Lötzl, Sie sind doch Calvinist, ich bin Calvinist, ich versuche bibeltreuer Pastor zu sein, halt. Ich bin auch kein Lutheraner, ich will mich nicht in irgendwelche Schubladen bringen. Halt. Aber das ist so, jawohl, Gott bestimmt alles vor, alles, auch dass wir gläubig sind, auch dieser Tag, alles vorherbestimmt. Trotzdem können wir noch den Eintrag im Buch des Lebens verlieren. 2. Mose 32, da bittet Mose, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, so bittet er dann, tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Offenbarung 3, 4, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen von meinem Vater und seinen Engeln. Also auch das kann passieren, dass man aus dem Buch des Lebens getilgt wird. Das ist das, was die Bibel die Sünde gegen den Heiligen Geist nennt. Menschen, die Anteil bekommen haben an der Kenntnis Gottes, die geschmeckt haben von dieser himmlischen Offenbarung und dann doch zurückgezogen haben, halt, dann abgefallen sind, deren Namen wird getilgt aus dem Buch des Lebens. Da braucht man keine Angst vor zu haben, wenn man an Jesus bleibt. Dann ist das nicht möglich. Da kann die Nachfolge so erbärmlich und so kleinkariert und so enttäuschend, auch so sündig sein, wie sie will. Solange man am Heiland bleibt, kann einem nichts passieren. Aber wenn man irgendwann dazu hinkommt und meint, ja, diesen Heiland Jesus brauche ich nicht mehr. Für mein Leben ist sein Blut nicht mehr notwendig. Und wenn man nicht mehr ihn als Herrn und Heiland in dieser Welt bezeugt, dann ist es etwas anderes. Dann kann man das verlieren, das, was in dieser Welt auch passiert, so wie Gerhard Schröder das erleben musste vor einigen Monaten, der Ehrenbürger Hannovers und der aufgenommene große Sozialdemokrat in der Ehrengalerie, dann Willy Brandthaus mit 34 anderen Sozialdemokraten, Ehrenmitglied beim BVB, alles aberkannt halt, nicht? Eben war es noch, weil er die falsche Stellung zu Russland hat, alles aberkannt, da wird er rausgenommen halt, nicht? Da ist er das auf einmal nicht mehr halt. Und so kann uns das auch gehen, wenn wir uns gegen und von Jesus abwenden, wenn wir uns gegen ihn stellen. Das ist das, was die Bibel auch mit dem Abfall meint. Und es ist eine Irrlehre, so wie die Allversöhnung eine Irrlehre ist, so ist es auch eine Irrlehre zu sagen, einmal wiedergeboren, dann ist alles in Ordnung. Nein, die Bibel sagt ganz klar, anderes warnt davor. Nochmal, ich kann nicht detektieren, wenn einer abgefallen ist, ob das jetzt nur eine weite Entfernung ist und er noch eine Erneuerung erfahren kann, aber die Bibel spricht da eindeutig von. Hebräer 10, auch von Esau, der verzweifelt die Vergebung sucht halt, aber der findet sie nicht mehr. Gott lässt es nicht mehr zu. Er hat das Erstgeburtsrecht halt für nichts geachtet. Er war drin. Der hat das Erstgeburtsrecht gehabt und sagt, er interessiert mich nicht mehr. Ich gebe es ab halt. Und ganz klar ist er draußen halt, hat keine Möglichkeit mehr, hat es verloren halt. Und da kann man immer nur wieder vorwarnen halt, dass man da dabei bleibt. Freut euch, das darf ich nochmal sagen halt darüber, dass ihr eingetragen seid im Buch des Lebens. Aber passt auf, dass ihr euch nicht von Jesus entfernt, denn das ist das Ziel eines, der in dieser Welt auch ist. Denn der möchte gerade die angreifen und zum Abfall verführen, die bei Jesus sind. Das ist der Teufel, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber als erstes dieser Hinweis eben auf das, was das Buch des Lebens ist und dass wir uns freuen dürfen, dass wir drinstehen, aber dass wir aufpassen sollen, dass wir eben auch eingetragen bleiben und wir kein böses Herz bekommen, das abfällt von dem lebendigen Gott und wir an ihm sündigen. Amen. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Heiland, dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du vor Grundlegung der Welt uns auserwählt hast, dass wir stehen dürfen im Buch des Lebens, Herr. Dass du dich uns offenbart hast, an das wir ein Ja haben finden dürfen zu dieser deiner Offenbarung, Herr, dass wir gerettet sind. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir stets an dir und bei dir bleiben, Herr. Dass wir nicht ein böses Herz bekommen, wie es Saul bekommen hat, Herr, der sich abgewandt hat als der Gesalbte, Herr, und der sich anderen Kräften und Mächten zugewandt hat, sondern halt uns immer wieder ausgerichtet auf dich, Herr, damit das ja nicht passiert in unserem Leben, Herr, dass unser Name aus dem Buch des Lebens getilgt wird. Danke, dass du, Herr, unseren Namen mit deinem Blut eingetragen hast, Herr, dass wir dazugehören dürfen, dass wir gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Dafür loben und preisen wir dich, dafür geben wir dir die Ehre. Amen. Ja, ich habe das gerade in der Andacht schon angerissen. Ich möchte in der Hinführung zu dem Text etwas sagen zum Teufel. Ich habe das letzte Stunde schon angedeutet, schon im Kapitel 12 ist ja der Teufel immer wieder erwähnt worden. Halt. Wir haben das kurz angerissen mit seinem Namen in der letzten Stunde, halt, der eben aus dem Himmel geworfen wird, der in einem Kampf steht mit seinen Dämonen. Halt. Und jetzt in diesem 13. Kapitel sind ja seine teuflischen Verbündeten. Man kann das kaum benennen, halt. Wir werden das gleich sehen, dieses, ich sage jetzt mal, antitrinitarisch-satanische Dreigestirn, wo eben der Teufel mit dem ersten Tier und mit dem falschen Propheten dann kämpft, gegen die kommen furchtbare Dinge, die passieren halt. Also da werden wir gleich weiter hören eben in dem Text halt. Aber ich möchte vorweg noch einmal etwas zum Teufel als solches sagen, weil das eben auch ganz wichtig ist, dass wir um diese Existenz des Teufels wissen. Denn die wird immer wieder geleugnet. Also ich habe hier bei diesem Exkurs, den ich euch mitgebracht habe und Ihnen mitgebracht habe, das so ein bisschen Fragen aufgestellt, so ein bisschen katechetisch, gibt es überhaupt einen Teufel? Also wie ihr die Bibel kennt, dann kann er sein, ja klar, also wenn es den Teufel nicht gibt, dann kann ich die Bibel auch wegschmeißen, also wegschmeißen in dem Sinne, wenn ich nicht an den Teufel glaube, also nicht glaube im Sinne von ihm vertraue ich, sondern weiß um seine Existenz. Wenn ich das in Frage stelle, dann stelle ich die ganze Bibel in Frage, weil an ganz, ganz vielen Stellen der Bibel, angefangen im ersten Buch Mose bis hin eben zur Offenbarung, wird immer wieder vom Teufel berichtet. Es ist ganz selbstverständlich, dass es einen Teufel gibt, der sehr unterschiedlicher Gestalt uns entgegentritt, aber wie gesagt, immer und immer wieder. Und der natürlich nicht nur in der Bibel, auch in der Verkündigung Jesu als solches halt, aber auch natürlich in der Kirchengeschichte halt, in all den Dingen immer wieder eine Rolle spielt. Also Luthers Morgen- und Abendsegen, der eben mit dem Teufel ganz selbstverständlich halt da thematisiert in den Kirchenliedern, das ist alles gar keine Frage halt. In den Katechismen, also in den Lehrbüchern, die wir für den Glauben haben, wird ganz selbstverständlich mit dem Teufel umgegangen. Aber in dieser Welt ist es anders und gerade allzumal in der Theologie, so wie mittlerweile selbst ja Gott eliminiert hat in manchem theologischen Denken. Also das kann man sich kaum vorstellen halt, aber es gibt genau Theologien, die sagen, es gibt keinen transzendentalen Gott mehr, es gibt nur noch die Liebe, ja Gott ist die Liebe, also es gibt eh kein fernes Wesen und das, was versucht Religion zu tun, ist eben das Miteinander zwischen Menschen besser zu gestalten, Gott ist die Liebe, also geht es nur noch um das, was wir untereinander miteinander tun halt und jetzt müssen wir uns nur noch mit der Liebe beschäftigen. So, nichts anderes mehr. Kein Gott, vor dem man sich zu verantworten hat, kein Gott, der für einen gestorben ist, all diese Dinge werden ignoriert halt, werden abgeleugnet halt, knallhart gegen die Bibel, genau das Gegenteil von dem, was da drin ist halt. Und es wird gelehrt an Universitäten. Ich rede jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen spinnerten Zirkel, wo sich irgendwelche Leute halb besoffen und zugekifft zusammensetzen und sich irgendwas im Spaß ausdenken, sondern das ist hohe Theologie zum Teil. Dorothee Sölle und Gefolge, können Sie gucken, hat alles gar kein Thema. Bultmann mit all diesen Dingen, was da passiert ist halt. Aber vor allen Dingen eben auch nicht nur Gott eliminiert, nicht bei allen, aber bei vielen, aber vor allen Dingen der Teufel. Teufel gibt es als Person nicht. Das wird in Frage gestellt und spielt natürlich dem Teufel in die Karten. Ist ja klar. Wenn ich um die Existenz eines Feindes nicht weiß, dann mache ich es dem umso einfacher. Also durch diesen furchtbaren Krieg jetzt da, Russland-Ukraine, werden wir alle so ein bisschen ja militärisch mitgeschult und da wissen wir halt, wie wichtig die Aufklärung ist halt, ne? Dass die Ukrainer deshalb auch so viel Erfolg haben, weil die Amerikaner natürlich mit ihren Aufklärungssatelliten, mit ihren Flugzeugen denen Informationen liefern und die ganz anders Krieg führen können halt, ne? Und wenn man weiß, wo der Feind steht, kann ich den Feind bekämpfen. Wenn ich nicht weiß, wo der Feind ist, dann wird es schwierig. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, ich bin vor Jahren in Namibia bei einem Freund von mir gewesen, auf eine große Farm und habe mich da in seinem wunderbaren Gasthaus untergebracht halt und war den zweiten Abend da und am zweiten Abend sagt er zu mir, du Olli, das habe ich vergessen dir zu sagen, hier hast du eine Taschenlampe, wenn immer du von unserem Haupthaus hier ins Gästehaus gehst, mach bitte die Taschenlampe auf und tritt fest auf, weil wir haben momentan mit der Hitze so viele Probleme mit den Schlangen. Ich sage, was denn für Schlangen? Ja, schwarze Mamba und Speikobra und Puffadder haben wir alle hier zuhauf. Nächsten Tag hatte auch die Hilfe in der Küche dann so eine Mamba getötet gehabt. Die zeigte die ganz stolz und wackelte alles so her. Und dann hat er mir alle Horrorgeschichten erzählt, was ihm schon passiert ist. Der war auch gebissen worden und der Nachbarfarmer und was weiß ich alles mit den Dingen. Auf einmal wusste ich wusste klar, in Afrika gibt es Schlangen halt, aber dass die jetzt hier waren und dass das so ein massives Problem war halt, ne, das war mir nicht bewusst. In dem Moment, wo ich es wusste, jetzt spreche ich wieder von der Schlange, also die Feind, aber ich wusste, das kann mir feindlich sein. Und er sagt, ja, wenn du das Licht anmachst und feste auftrittst, ne, da passiert nichts. Ne, könnt ihr euch vorstellen, was ich den Abend gemacht habe halt. Hier mit meinen 115 Kilo da raus und das waren dann so mittlere Erdbeben, wie ich zum Dings und habe dann mit zwei Taschenlampen dann geleuchtet, weil ich wusste, da sind die Schlangen. Beim Teufel ist es genauso. Wenn ich weiß, der ist da, der existiert und der will meine Vernichtung, der greift mich an, arbeitet mit der Sünde, lockt mich, dann kann ich da anders gegen vorgehen. Und wenn ich den ignoriere, habe keine Ahnung und denke, der ist gar nicht da und mache es so ein bisschen lächerlich halt, ich stelle das so ein bisschen ins Reich irgendwelcher Fabelgeschichten und irgendwelcher Netflix-Serien halt, nicht so nach dem Motto, dann mache ich es ihm umso einfacher mit seinem Wirken in dieser Welt. Also es gibt einen Teufel. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Namen, die in der Bibel dann auch etwas über sein Wesen, seine Eigenschaften sagen. Wir haben ja kein Bild, was wir malen könnten, uns ihnen vorstellen könnten, aber das, was die Namen sagen, halt, das ist etwas Intensives. Er ist der Feind, er ist der Böse, er ist der Satan, das heißt der Ankläger, der Verkläger, er ist der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Teufel halt, er ist der Versucher, er ist der Fürst dieser Welt, er ist der Gott dieser Welt, der große Drache, die alte Schlange, der Menschenmörder von Anfang an, der Herr des Mistes, das heißt das Beelzebul, der Legion, das heißt viele, ist tausendfältig halt. Also ganz, 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 ganz intensiv, was diese Namen über diesen Teufel sagen, was er alles ist. Er ist ein Mörder, er will die Menschen versuchen, er ist unser Feind, er ist unser Ankläger, er ist das Böse. Er ist all das, was schlecht, zerstörerisch ist, was Leben behindert, was Leben blockiert, vor allen Dingen das, was gegen Jesus Christus steht. Und er ist damit, und da habe ich so versucht, eine Definition zu geben, halt, der Teufel ist eine real existierende Macht, die gegen Gottes gute Schöpfung wirkt, und kämpft, und zwar in uns, durch uns, um uns und über uns. Und da müssen wir aufpassen, das ist so perfide. Es ist nicht nur eine Person, die gegen uns steht halt, sondern der versucht auch durch uns Dinge zu tun. Wenn er uns dann mit unseren Ängsten anfüttert halt. Wisst ihr, häufig so Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Wenn wir Angst haben, wissen wir immer, der Teufel ist an uns dran. Und wenn wir dann den Ängsten nachgeben halt, weil wir denken, wir sind nicht genug geliebt oder wir kriegen nicht genug Geld halt oder was weiß ich auch immer und treffen dann aus Angst heraus Entscheidungen, dann machen wir uns häufig zu Werkzeugen des Teufels, weil wir dann bereit sind, andere zu übervorteilen, zu belügen, in Sünde zu verfallen halt. Das sind ganz perfide Dinge, mit denen der Widersacher arbeitet halt. Nicht? Das ist etwas ganz, ganz, ganz Komplexes halt. Die Bibel ist voll davon, wenn Menschen verführt werden, sich hinreißen lassen durch ganz unterschiedliche Faktoren. Ich habe das hier geschrieben, wie wirkt der Teufel halt, wie er kommt. Er wirkt durch Reichtum. Also Jesus versucht halt, ich gebe dir alles dieser Welt, er ist der Fürst dieser Welt. Und es gibt ja vielleicht nicht die ganze Welt, aber der kann locken mit Geld. Geld an und für sich ist nicht schlecht. Aber der Widersacher weiß, wie lieb wir das haben und weiß, wie er uns mit dem Geld ganz häufig wegziehen kann von dem lebendigen Gott. Und das ist unabhängig davon, habe ich viel, habe ich wenig Geld, arbeitet der Widersacher immer wieder. Reiche Jünglinge, ihr kennt alle diese Geschichte halt, ne? Läuft alles. Aber als es zum Thema Portemonnaie kommt, am Girokonto ist Schluss mit der Nachfolge halt, nicht? Da sind die großen Schwierigkeiten. Er arbeitet mit Besessenheit, also er arbeitet auch mit seinen Dämonen. Und wenn Leute sagen, es gibt keine Dämonen, es gibt keine Engel, oh doch, die gibt es halt. Es gibt... Da muss man in der Seelsorge immer gucken, halt, wenn jemand kommt, ist das tatsächlich jetzt vielleicht ein körperliches Problem, was physisches, wo ein Arzt für zuständig ist, da muss der Pastor, der Seelsorger nichts machen. Ist es was Psychisches, es gibt psychische Erkrankungen, da muss man auch aufpassen. Es gibt so im evangelikalen Bereich manchmal auch so Meinungen, so nach dem Motto, ist alles Besessenheit, das nicht. Man muss dann eine saubere Anamnese bei manchen Gesprächen führen. Also ist es was Psychisches, was Physisches oder ist es tatsächlich was Seelisches? Ist es tatsächlich eine Besessenheit? Auch solche Dinge gibt es halt, ne, dass damit tatsächlich Dämonen sich auch manifestieren können mit diesen Dingen. Also da gibt es furchtbare und schlimme Dinge, durch die der Teufel auch wirken kann. Er wirkt durch menschliches Leiden. Das ist dem so ein Spaß halt, nicht? Wenn dann Kriege geführt werden halt. Ist immer wieder auch dann gerade in den Kriegen, in den Auseinandersetzen etwas, nicht? Wenn das Volk Gottes angegriffen wird. Zuerst immer wieder die Juden, aber vor allen Dingen auch die Christen halt. Das ist ein besonderes Ziel, wo der Widersacher immer wieder gegenschießt. Aber der hat an allem Spaß, an jeder Ehe, die zerbricht. Der hat Spaß an jedem Krebsleiden halt, all diese Dinge, wo er Menschen abhält, zu sagen, wir investieren uns in medizinische Forschung. Stattdessen bauen wir lieber mehr Raketen, noch mehr Waffen und noch mehr sonstige Dinge. Also es ist Wahnsinn, wie der Teufel wirkt. Aber vor allen Dingen, und das ist die Hauptkampflinie, er kämpft immer wieder gegen das Wort Gottes. Immer wieder die Infragestellung der Bibel, immer wieder die Infragestellung dessen, was schon im Paradies passiert, halt nicht, sollte Gott gesagt haben. Und wo immer ihr merkt, ich habe eben gesagt, das so ein Kennzeichen, wo immer ihr Angst habt, da wisst ihr, da greift euch der Widersacher an. Wisst ihr immer, das ist der Widersacher. Und wo immer die Bibel in Frage gestellt wird, wie subtil oder wie einfach oder wie intellektuell es auch sein mag, wie hochtheologisch, es ist immer der Widersacher. Wenn gefragt wird, ist das denn wirklich wahr, was in der Bibel steht? Oder direkt gesagt, es ist nicht wahr. Es ist nicht verbindlich, was hier gesagt wird. Das sind doch nur alttestamentliche Dinge. Das, was Paulus hier sagt, ist seine Privatmeinung halt. Das darf man so nicht verstehen. Man muss das aus dem Kontext rausbrechen halt, nicht? Das war damals vor 2000, vor 3000 Jahren richtig. Aber für uns heute nicht mehr. Das ist gar nicht das Wort Gottes, die Bibel, sondern die Bibel ist auch nur so ein Erfahrungsbuch darin, wo Menschen ihre vermeintlichen Gottesoffenbarungen niedergelegt haben. Das ist Menschenwort. Und so können wir auch Bibel vermeintlich weiterschreiben halt, nicht? Jedes Kirchenlied ist im Prinzip auf derselben Stufe wie die Texte der 66 Bücher der Bibel halt. All das sind die Dinge, wo man merkt halt, das sind keine schlechten Menschen zum Teil, die das erzählen. Das sind gebildete Menschen zum Teil, das sind nette, liebe Menschen auch. Und die machen einem das so deutlich, aber man merkt sofort, hey, Vorsicht, wenn es gegen die Bibel geht und das Wort Gottes in Frage gestellt wird, auch nur mit so Mühe, wisst ihr sofort, ist der Widersacher dran, ist der Teufel dran, halt nicht. Da müsst ihr gucken, müsst ihr sofort die Handbremse ziehen, Rückwärtsgänge einlegen, halt nicht. Da wisst ihr sofort, dass er dran ist halt. Und das ist wichtig, dass wir um die Existenz des Teufels wissen. Das sagt die Bibel immer wieder. Passt auf, er geht rum wie ein brüllender Löwe. Das ist ja das Wahnsinnige halt nicht. Der macht das nicht im Heimlichen. Der lässt es nur heimlich aussehen und der verblendet den Leuten das Gesicht. Der ist schon da, der ist schon zu erkennen. Man muss nur einen geistlichen Blick dafür haben. Wenn man erstmal einen geistlichen Blick geschenkt bekommen hat, dann werden viele Dinge in dieser Welt klar. Ich sage immer, Frage des, wir waren jetzt ja gerade in Israel mit der Gemeinde halt, Frage des Antisemitismus. Ja, da stehen die Forscher achselzuckend vor. Wie kann sowas passieren? In dem Volk der Dichter und Denker, wir waren in Yad Vashem, da war so ein Schild aus Abergen, hier aus Bremen halt, nicht? In Abergen sind Juden unerwünscht halt, ne? Das war nicht leise, wie das passiert ist mit dem Holocaust in Deutschland. Das war ganz laut, das hat ganz laut gebrüllt halt, ne? Aber das war eine Verführung, satanische Verführung. Da kann ich das begreifen, wenn ich weiß, das eine ist das Volk Gottes und da gibt es einen Feind, der versucht, die zu zerstören halt. Dann kann man Dinge begreifen. Das kann man nur geistlich fassen. Rein menschlich kann man das nicht begreifen, warum das so ist und bis zum heutigen Tag dann auch so ist, dass sich im Iran Politiker hinstellen und sagen, wir müssen dieses Volk ausrotten. Die sagen nicht, wir haben ein paar Probleme, wir müssen mal gucken. Nein, ausrotten halt, wir müssen die alle ins Mittelmeer schmeißen, wir müssen unsere Bomben drauf schmeißen. Man kann sicher sein, wenn der Iran Atombomben bekommt, wird er Atombomben schmeißen auf Israel. Das ist genauso sicher wie die Ankündigungen Hitlers, der ja auch in Mein Kampf, wer das gelesen hat, das Buch, nicht in den 20er Jahren klar geschrieben hat, Ausrottung des Weltjudentums. Da war nichts verborgen halt, nicht? Das war alles ganz offen, aber es war satanische Verblendung. Das ist das Punkt. Der hat schon gebrüllt, der Löwe. Aber wie gesagt, der hat ihnen auch die Augen verstellt. Und da müssen wir immer wieder aufpassen halt, dass uns der Teufel nicht verführt. Wir müssen immer wieder sehen, er ist als Feind da. Und wie kann ich mich vor dem Teufel schützen? Also ich nicht mit keinem Amulett, mit all den Dingen. Wir können nur durch Jesus Christus. Er hat dem Teufel alle Macht genommen halt. Und er hat ihn für uns besiegt. Und wenn Jesus bei uns ist, hat der Teufel keinen Anrecht mehr. Dann können wir trotzdem in Kämpfe hineingezogen werden, gar keine Frage. Aber dann brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben, weil wir am Ende Sieger sind, weil davon spricht die Offenbarung ja auch. Der Teufel am Ende der Zeiten besiegt ist. Das ist ja das Trostwort. Ich habe immer wieder gesagt, das ist das große Ganze. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Der ganze Reigen. Ich hatte ja gesagt, beginnen die ersten Kapitel, die ersten drei, an die Gemeinden in der Verfolgung, die erleben mussten, wie der Teufel sie drangsaliert und wie er sie unterdrückt. Und im Prinzip die Offenbarung ein Trostbuch ist für ihre Situation dieser Gemeinden, zu sagen, hey, ihr seid sicher. Wir brauchen keine Angst zu haben an der Seite Jesu Christi. Und wenn wir zu tun haben mit dem Teufel, ist es wichtig, dass wir dann die geistliche Waffenrüstung anlegen, die geistliche Waffenrüstung, die aus diesen 3G kurz gesagt besteht, Gottes Wort, Gebet, Glaube, damit können wir uns rüsten, eben gegen den Widersacher. Ich lese uns noch einmal den Text, wir haben ja Bibelstunde halt, aber auch wenn der Text heute nicht dran ist, ganz wichtig nochmal zu sehen, dass der Herr uns ruft, eben diese geistliche Waffenrüstung anzulegen halt. Bevor ich jetzt Offenbarung 14 lese, noch einmal diesen Text, gerade eben, weil es gleich ja auch eben um das Tier und den Propheten, also ja, die, seine Dämonen, seine ja, Mitarbeiter, wie man das nennen will, halt geht halt, noch einmal das, wie wir uns schützen können. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt vor den listigen Anschlägen des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt eure feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wenn ich es muss. Da brauche ich nichts mehr zu sagen, besser kann man es nicht ausdrücken halt. Also, wenn wir von dem Widersacher angegriffen werden halt, dann sind wir gerufen, die geistliche Waffenrüstung zu ergreifen. Jetzt kommen wir zu diesem 14. Kapitel, wo der Widersacher beschrieben wird, der Drache halt und der eben ja, das Tier und den Propheten hervorkommen lässt. Da heißt es, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eins seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Welt wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre? So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Jetzt habe ich eine Klammer gesetzt, weil man diesen Vers auch anders übersetzen kann. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Und wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Ich komme gleich da bei der Auslegung drauf zu. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir versuchen uns diesen Dingen hier in diesem Kapitel ein Stück weit anzunähern. Und ich möchte als erstes etwas sagen über das erste, das große Tier, dieser Antichrist, der sich hier hebt, das im Prinzip eine politische weltliche Macht ist. Im Gegensatz zum zweiten Tier, kommen wir gleich zu, das eher religiös ist, eher ja, eine Theologie in Anführungszeichen vertritt halt. Hier ist mit dem ersten Tier eine große politische Macht gefragt. Heißt in den Versen 1 und 2, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, es hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen 7 Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Das sind Bilder mit dem Panther, mit dem Bären, mit dem Löwen halt, die wir kennen, wenn wir in der Bibel zu Hause sind, die in Daniel auch schon aufploppen halt, die auch dort dem Propheten gezeigt werden halt, Daniel 7, 3 bis 6. Vier große Tiere stiegen heraus aus dem Meer und jedes andere war jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte ein Maul zwischen seinen Zähnen, drei Rippen. Und sprach zu ihm, steh auf, friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben halt. Der Panther wird immer wieder als Griechenland verstanden halt, der Löwe als Babylonien, der Bär als die Perser. Und damit wären hier Dinge berichtet und geschrieben und auch von Johannes gesehen, die eben tatsächlich schon geschehen sind, geschehen wären in der Geschichte. Es wird dann geguckt, dass eben die sieben Häupter sieben Reiche wären. Wir lesen das Offenbarung 17, da heißt es in der Erklärung, also vier Kapitel später, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden, sie für Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Also klar, es geht hier um Politisches, es geht um weltliche Macht, die passieren wird in der Endzeit. Es ist dann immer wieder geguckt worden, halt, wer diese Weltreiche, wenn man von den sieben sprechen, halt, den sieben Häuptern sind, wenn man dann sagt, das waren die Ägypter, unter denen das Volk Israel besonders gelitten hat, das Volk Gottes. Es sind die Assyrer als zweites, die Babylonier als drittes, die Perser als viertes, dann die Griechen als fünftes, das Römische Reich als sechstes. Und dann das endzeitlich zu erwartende Reich wäre dann eben das, was neu ersteht aus dem Alten heraus halt. Da geht es ja um die Wunde, die geschlagen ist, es entsteht etwas Neues halt. Und das könnte dann, da sind manche Ausleger so, ja, die Europäische Union sein halt. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man, da habe ich immer wieder gesagt halt, aber da wird es dann drauf gedrungen, weil gesagt wird, ja, das eine hat ja eine tödliche Wunde, ich habe von dem Heilen der Wunde hier auch geschrieben, als zweiten Punkt halt, es bekommt einen Schlag, das eine, und das Römische Reich hat ja einen Schlag bekommen. Das Römische Reich war natürlich auch gerade für die Christen der damaligen Zeit in der Verfolgung, und gesagt, das geht an die sieben Gemeinden der Offenbarung, da waren es die römischen Kaiser, die verfolgt haben. Es sind eben das Römische Reich gewesen, das gerade die ersten Christen verfolgt hat. Dann hat es einen Schlag gekriegt, dann hat es eine Wendung gegeben, und durch die Veränderung in Rom hat es eine unfassbare Förderung erfahren. Also die konstantinische Wende, nicht direkt mit Konstantin, aber dann 80 Jahre später halt, Verbot aller heidnischen Religionen, all diese Dinge. Und dann wird das Römische Reich quasi zu einem Förderer des Christentums, nicht des wahren Glaubens. Erstmal dann wird das Staatsreligion mit allem, was das auch zu bedeuten hat, auch für die gläubigen Christen halt. Und es verändern sich Dinge. Aber jetzt kommt es, so sagen einige Ausleger, zu einer Veränderung. Die sehen eben in dieser Europäischen Union, in diesem Wiedererstarken Roms, die römischen Verträge, die Grundlage der Europäischen Union sind, da wird das dann ausgedeutet halt zu so einer Gegnerschaft. Das meint dieses Heilen der Wunde, dass eben Rom untergegangen ist, aber mit der EU neu aufgestanden sei. Ich stelle das nur so vor, ich glaube nicht, dass es so ist halt, aber wie gesagt, solche Dinge werden dann versucht, in diese Bilder hineinzubringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es passiert, es uns Gläubigen allen klar wird und dass wir als Gläubige, nicht mit der Welt, sondern wir Gläubige, das alle erkennen werden und dass wir nicht über die Dinge mehr streiten müssen halt, sondern dass das in einer Eindeutigkeit sein wird, dass wir das letztlich erkennen. Deshalb sind mir solche Dinge, wo dann wirklich auch zwischen Brüdern gestritten wird und so gesagt, könnte das eventuell, also da bin ich sehr vorsichtig. Wichtig, wir haben es hier, ich habe das eben gesagt, mit einer Art Antitrinität zu tun. Wir gehen ja auf den Sonntag Trinitatis zu und der Widersacher versucht, der Teufel, zu sein wie Gott. Das werden wir gleich bei der Anbetung sehen, das werden wir auch bei der Zahl 666 sehen und auch gegen diese Trinität, er, der Teufel, das erste Tier, das große Tier, die politische Macht und der falsche Prophet. Da ist auch so ein, ich will nicht sagen Dreigeschirr, das ist ja fast wie im Karneval, aber das hat auch so seine Dinge halt, so seine Bedeutung halt, auch gegen Gott eben zu stehen. Und er versucht immer wieder, sich Göttliches anzueignen halt. Das ist eben auch hier zu sagen, dass er da eben dagegen steht. Und dieses Tier, das erste große Tier, hat eine Wunde und es heißt hier, es wäre, als wäre es tödlich verwundet. Das heißt ja hier, es war gar nicht tödlich verwundet und es imitiert quasi nur seine tödliche Verwundung und zeigt dann Auferstehung. Das wäre genau auch wieder so eine Sache, diese Imitation dessen halt darüber zu sagen, ja wie Gott, das kann Gott, der ist tot gewesen im Grab, ist auferstanden halt, aber das Tier versucht eben das auch zu imitieren und eben mit seiner tödlichen Wunde, dass es wieder heil wird. Dieses Motiv der tödlichen Wunde kommt ja in diesem Kapitel dann dreimal vor halt und es heißt dann auch über dieses Tier, dass die ganze Welt sich wundert halt, sie sind alle da, wundern sich über das, was letztlich dort passiert halt. Eben mit dem Tier und eben auch mit der Heilung, der Wunde, mit all dem, was dann passiert, was dieses Tier an Macht hat. Was das Tier möchte und was Ziel des Teufels ist, ist die Anbetung. Die Anbetung, ich habe es eben gesagt, ist das, was Gott zusteht. Und das Tier möchte und der Teufel möchte sein wie Gott. Der Teufel ist nur ein Geschöpf Gottes, er ist kein Gegengott. Und ihm steht keine Anbetung zu, aber das ist das Widergöttliche, dass er diese Anbetung haben möchte halt. Das wird mehrfach hier in diesem Kapitel insgesamt viermal thematisiert halt, nicht? Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Vers 8, und alle, die auf Erden wohnten, beteten an, deren Namen nicht von Anfang der Welt geschrieben war im Lebensbuch des Lammes. Vers 12, und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinem Angesicht und machen, dass die Erde und die darauf wohnten das erste Tier anbeteten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Vers 15, und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könnte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Also viermal in diesem Kapitel, dass die Anbetung des Tieres, dass die Anbetung des Drachen passiert und dass der falsche Prophet dafür sorgt, dass angebetet wird, die falsche Religion dafür sorgt, dass Falsches angebetet wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Anbetung steht nur dem lebendigen Gott zu. 10 Gebote halt, nicht? Mach dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis. Also das ist da im 2. Gebot hier schon inhaltlich halt zu sagen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Wir haben allein den lebendigen Gott in Jesus Christus anzubeten, ihn zu verherrlichen. Und wo immer neben oder gar über diesen Gott andere Dinge gestellt werden, dann wissen wir, das ist teuflisch. Das ist teuflisch. Sei es, dass es eine andere Religion ist. Das haben wir in der Bibel immer wieder erlebt im Alten Testament. Selbst ein Salomo, der große Salomo, dem Gott zweimal erschienen war, der den Tempel bauen durfte, der den Platz der Anbetung bauen durfte, der wird so durcheinander gebracht durch die Frauen, die er dann hatte zum Schluss, dass er hingeht und baut andere Tempel zur Anbetung. Und das führt zum Untergang des Reiches, dass das Reich geteilt wird. Anbetung ist dann später genau das, woran die Könige gemessen werden. Da wird nicht gesagt, ja, die haben ein gutes Bruttoinlandssozialprodukt gehabt da in Israel oder in Juda. Nix, es gibt ein Kriterium. Haben sie auf den Höhen geräuchert? Haben sie den Baalen Astarten gedient, sie angebetet? Ja oder nein? Wenn nein, wenn sie da ein radikales Nein hatten, dann haben sie eine positive Bewertung vor Gott. Aber wenn sie das getan haben, dann konnten das noch so gute Herrscher sein. Und wir wissen aus der Geschichte, dass manch guter Herrscher dabei war, der so rein weltlich Gutes gemacht hat, der wirtschaftlich auch erfolgreich war. Aber das ist das einzige Kriterium, was vor Gott steht. Betest du ihn an oder irgendwelche anderen Größen? Und auch heute, das ist ja auch so, diese Mode zu sagen, ja, wir sind die Christen, aber neben das Christentum, da können wir doch noch andere stellen. House of One, haben wir ja gehört, was das hier für Probleme damals gab, zu sagen, nicht? Mit eben den Muslimen, mit den Juden, wir machen alles zusammen. Das ist derselbe Gott des Korans wie unser Gott. Was können wir alles irgendwie so zusammen? Aber das passt nicht, das haut nicht hin. Als sie die Lade in den Stempel Dagons stellen, da haut es diesen Götzen runter. Das kann dieser Gott nicht ab. Das will Gott überhaupt nicht. Und da müssen wir ganz treu bleiben, allein ihn anzubeten. Ganz klar. Und das gilt natürlich für jegliche Form der Religion. Also sie haben heute kein Problem, wenn sie in der Kirche Yogakurse anbieten, Zen-Meditation, all diese Dinge. Da kommt keiner auf die Idee, was ich dem Pastor zu verklagen halte. Sie wissen, wo man heute verklagt wird, wenn man als Pastor Ärger haben will in der Kirche, halt zu sagen. Wenn wir darauf verweisen, aber das ist immer schon so gewesen, weil immer Brüder und Schwestern, das ist nicht erst seit heute, klar und deutlich gesagt haben, Jesus allein, nur ihn. Wir wollen nicht irgendwelche Marienbildchen, denen wir noch irgendwas bringen oder sonst irgendetwas. Gibt es den Ärger? Das ist gar keine Frage, weil wir in den Wirkbereich des Teufels hineinkommen. Der Mensch möchte gerne was zum Anfassen haben, den Gott für die Westentasche, der ist so wunderbar, zu sagen, mitzunehmen. Und da haben wir irgendwie ein Götterbild und das bringt mir Glück. Knagelst dir über deine Tür und alles ist in Ordnung halt. Am besten bezahlst du noch ein bisschen was dafür halt nicht, hast du noch mehr Glück halt. Das ist so Menschen drin und dann zieht man ihn weg von dem lebendigen Gott. Und es sind nicht nur die Religionen. Wir wissen auch noch, was angebetet werden kann. Nochmal, ich habe eben gesagt, womit der Widersacher am meisten arbeitet, das ist Geld und das ist natürlich auch die Sexualität. Und das sind auch die Dinge, die wir anbeten, ne? Also meine Angebetete, nicht? Das ist ja schon sprachwörtlich, nur zu sagen, halt, was tun Menschen nicht für Sexualität, was tun sie für ihr Gegenüber? Manchmal im Positiven halt, ne? Aber das wird dann zum Gott, da ist der Ehemann, die Ehefrau, der Gott. Oder das Geld, das, wofür man wirklich alles macht, seine Familie opfert auf dem Altar des Erfolges und dass ich die Kohle habe, halt zu sagen, immer wieder, auch das kann ich anbeten. Beim reichen Jüngling ist es nicht irgendwie der Baal und es ist nicht die Astarte. Nicht irgendein griechischer Gott zum Kult. Es ist das Geld, was letztlich auf seinem Altar ist. Und Anbetung macht deutlich, wer ist mein Gott? Anbetung macht deutlich, wer ist mein Gott? Deshalb will das der Teufel, will das das Tier. Sie sind Kennzeichen der endzeitlichen Verführung, dass gesagt wird, hier, betet das an, da findet ihr Heil. Anbetung meint, wo bin ich eingeordnet? Was ist mein Gott? Und das ist ein Stück weit Totalitarismus. Wenn ich was anbete, dann gibt es nur das eine. Das ist dann der Chef, das ist dann der Regens in meinem Leben. Und diesen Platz, der gebührt allein dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Ihn sollen wir anbeten und da müssen wir aufpassen halt, Kennzeichen endzeitlicher Verführung, eben die Anbetung des Teufels und des Tieres. Jetzt wird gewarnt vor dem Tier und dann kommt im Vers 9 und 10 so ein Einschub. Es wird dann nach den Versen weiter beschrieben, wie das zweite Tier ist, also der falsche Prophet. Aber es kommen zwei Verse des Einschubes. Hat jemand Ohren, der höre? So jemand, das das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heilige. Dieser Vers kann auch anders übersetzt werden. Ich habe es eben schon gesagt, halt, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Also bevor ich das dazu sage, zu diesen beiden unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten halt, aber erstmal wichtig hier vom, ich sag mal, Aufbau dieses Kapitels, da kommt so eine Interjektion, so ein Reinwurf halt, der gar nicht reinzupassen bleibt. Und dann geht es weiter mit der Beschreibung halt. Aber das ist nochmal ganz deutlich, dass Gott hier einfach dieses setzt, hört genau zu. Das ist ja dieses, wir kennen dieses, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist ja bei den Sendschreiben, jedes Mal bei jeder Gemeinde halt. Das haben wir 7-mal erlebt halt. Nicht so, wer Ohren hat, der höre. Hört ganz genau zu, das müsst ihr ganz genau wissen halt. Ne? In dieser Situation, in der Verfolgungszeit stehen und dann kommt dieser Satz, wenn jemand jemanden ins Gefängnis führt, also wenn jemand da mitmacht bei diesen apokalyptischen Dingen, die kommen, wenn das Tier zur Anbetung jemanden verführt und wenn ihr da Leute anzeigt, da werdet ihr selber ins Gefängnis geführt und wenn ihr jemanden mit dem Schwert tötet, wenn ihr da guckt halt, wenn ihr da mitmacht halt, weil die, die nicht anbeten, die werden ja getötet, dann werdet auch ihr getötet werden. Das ist eine Drohung für die, die vielleicht drohen abzufallen, so kann man diesen Vers verstehen halt, nicht? Oder andersrum, als Trostwort für diejenigen, die dann Widerstand leisten, auch das zu wissen, wenn man sagt, ich mache die Anbetung nicht mit. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Das ist dann eben unser Schicksal. Unser Leben ist vorherbestimmt. Und es ist nicht daher vorherbestimmt, dass es eine falsche Lehre, dass alles immer nur besser wird und alles immer nur schöner wird halt nicht. Und wir am Ende des Lebens, weil wir Jesus gefolgt haben, halt gesünder sind als die Nichtchristen, die bessere Ehe geführt haben, mehr Kohle am Konto haben halt und ein glücklicheres Leben geführt haben. Nein, Nachfolge Jesu ist Leidensnachfolge. Und wenn jemand dann auserwählt ist, zu ihm zu gehören, wird er für die kurze Zeit, wo er noch hier ist, wir reden auch von den 7-Cent-Schreiben der Gemeinden halt, wo die hingekommen sind, dann ist das eben der Weg, der vorherbestimmt ist. Und dann gilt es auch, ein Ja dazu zu haben. Das ist hart, aber das gehört mit zur Nachfolge auch dazu, zu wissen halt, jawohl, wir müssen hier Leiden erleben, aber wenn wir, das war der Beginn des Abends, Lebensbuch des Lebens halt, zu sagen, wir sind eingetragen, dann können wir das auch machen, aber es ist ein ekklesiologisches Mahnwort, wo der Gemeinde nochmal gesagt wird, hey, das ist auch Teil eurer Vorherbestimmung als Gemeinde, vielleicht auch als Einzelner, dass ihr dieses Leiden einfach erleben müsst. Aber es ist auch ein Mahnwort, eine scharfe Warnung. Wie gesagt, passt auf, ihr werdet zur Verantwortung gezogen, wenn ihr abfallt und wenn ihr diesen Mist mitmacht. Das zweite Tier, das auftaucht, habe das eben schon gesagt, es steht für die religiöse Macht und Verführung. Das erste Tier steht für die politische, weltliche Macht und das zweite Tier eben für die religiöse Verführung, der falsche Prophet. Er macht ein Bild, das redet halt nicht und dass alle, die dieses Bild nicht anbeten, getötet werden. Bild, das redet. Ich denke mir, vor 2000 Jahren, wie haben Leute sich sowas vorstellen können? Heute mit unseren technischen Möglichkeiten halt, mit Fernsehen, mit all den Dingen halt, ein Wahnsinn. Auch diese Bilder. Ich weiß von Brüdern im Dritten Reich, für die war Hitler das Tier und Goebbels war der Prophet halt, nicht dieses, die Religion, die da reingetrommelt wurde halt. Und dann kamen die ersten Bilder, da kamen die Kinos, das war ja vorher nicht bekannt. Die Eltern, da waren Dinge auf einmal, wo die gedacht haben, das ist ja für uns, wir können uns das kaum mehr vorstellen, nicht mit Internet und mit all der Allpräsenz, mit all den Medien halt. Aber damals, vor knapp 100 Jahren halt, wie das dann war, in den 20er Jahren halt, 30er Jahren, das waren auf einmal Dinge unvorstellbar. Bilder, die reden, da waren auf einmal die Radios, das wurde übertragen halt nicht. Da waren ja satanische Mächte tatsächlich am Werk und viele haben damals gedacht von den Brüdern, das ist jetzt so. Und wenn es dann heißt, die konnten Feuer vom Himmel regnen lassen, ja, auf einmal kamen Bomben über diesem Land runter halt. Da regnet das Feuer halt nicht 50 Jahre früher. Früher konnte keiner fliegen, auf einmal fallen Bomben runterhalten. Da haben wirklich Leute gedacht, wir sind jetzt in der Endzeit. Und als dann nach dem Zweiten Weltkrieg Israel wieder Land wurde, da haben ganz viele gedacht, jo, mit all diesen Verbindungen, die wir haben, das war das Tier, das sind die Kämpfe, die hier gewesen sind, da war es greifbar. Und doch wissen wir, dass es 75 Jahre weitergegangen ist, auch nach Staatsgründung Israels halt, und es noch nicht angefangen hat. Aber da ist vieles einfach, wo man immer wieder sieht, vielleicht hat es da angefangen, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht zu sagen halt, aber das, was hier ist halt, das Gott ist abgebrochen, es wird einfach noch kommen in einer unfassbar großen Weise, dass diese Dinge sind. Und diese religiöse Verführung, dieser religiöse Betrieb, da müssen wir aufpassen halt. Das wird ganz perfide sein und wird ganz gewaltig sein mit all den Dingen, die dort passieren, mit all dem Töten. Wenn wir nach Nordkorea gucken halt, da sind ja ähnliche Phänomene halt mit dieser Dynastie, dieser Kim Il-jung und Kim Il-sung und sowas alles. Und die haben auch die Lehre des Kommunismus und die müssen auch anbeten, die müssen sich verbeugen vor den Statuen. Das sind ähnliche Dinge, wo Christen sich genau in diesen Dingen wiederfinden, wo sie erkennen, oh, das ist genau das, was hier letztlich auch für uns beschrieben ist und kriegen auch durch diese Texte, zumindest für ihren Moment halt, Trost darin zu wissen, halt, jawohl, der Herr hält mich auch in all dem Furchtbaren, was es passiert. Das endzeitliche Zeichen, von dem hier die Rede ist, ich springe halt, heißt es hier, es macht das allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien, die Sklaven, ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn und das niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn es nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Da hat man früher gedacht, das sei halt ja das Brandmal, das häufig Sklaven bekommen haben, wo sie dann dem Eigentum zugeeignet wurden und dass hier dieses Zeichen dann auch eines Tages das Zeichen würde, was dann eben dem Satan Eigentumsrechte dann einfach verschaffen würde. Halt, es gibt Ausleger, die sehen das auf diese Tätowierung in den hellenistischen Mysterienkulten, halt, wo man sich auch einer Gottheit zugeneigt hatte. Wir wissen, dass also in der Zeit von Corona es auch gerade in unseren frommen Kreisen auch Leute gab, die gedacht haben, ja, jetzt mit der Impfung, das ist das Zeichen halt, ne, zu sagen, das ist jetzt gegeben. Es war ja im Moment mal so, wo man dachte halt, ja, wenn man nicht geimpft ist, dann kann man nicht mehr einkaufen gehen und das sei jetzt hier eine Erfüllung, jetzt sei das gekommen. Auch das hat sich als anders erwiesen. Ich kann immer nur sagen, wir werden, da bin ich fest von überzeugt, wenn diese Dinge kommen, es zweifelsfrei mitbekommen halt, wie es ist, es werden dann keine Fragen mehr sein und dann werden wir schon gar nicht unter uns Frommen diskutieren müssen, ist es das oder ist es das nicht. Dann wird es ganz, ganz deutlich sein, dass das eben so ist, dass das jetzt einfach aufbricht. Aber dieses endzeitliche Zeichen wird kommen halt nicht. Wie gesagt, das angenommen werden muss dann und wer es eben nicht hat, der wird ausgeschlossen werden hat. Auch da klare Dinge der Scheidung, also tiefer kann es gar nicht sein in dieser Welt, auch dass wirklich die Christen umgebracht werden oder diejenigen, die eben nicht angebetet haben halt, also manche sagen jetzt im Zeitpunkt hat schon Entrückung stattgefunden, aber es wird ja klar gesagt, die nicht angebetet haben halt, die nicht das angenommen haben, die werden umgebracht halt. Also es wird ganz klare Trennung geben und das ist auch etwas, was uns klar sein muss, wenn wir als Christen nachfolgen. Wir können keine Koexistenz mit der Welt haben. Wir sind in diese Welt und wir haben eine Botschaft für diese Welt, gar keine Frage. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Und die Welt ist die Welt des Teufels. Die, die nicht zu Jesus Christus gehören, auch wenn es ganz nette, liebe, humanistische Menschen sind, sind es letztlich diejenigen, die dem Widersacher gehören. Und da werden wir immer sehen, da wird die Trennung stärker und intensiver sein. Und ich bin immer wieder so ein bisschen nicht überrascht oder entsetzt, aber ja, wundere mich schon darüber, wenn gestandene Christen und Christinnen dann einfach das erleben am eigenen Leib, wie es eben zu Spannungen mit der Welt kommt, wie diese Trennungen da sind halt. Und Das gehört mit dazu. Gehen wir klar mit Jesus, werden wir Trennungen erleben. Das haben die Apostel erlebt, das hat es in der Kirchengeschichte immer wieder erlebt. Es gibt nicht das, dass wir sagen, Staat und Kirche verschmelzen und das wird dann was ganz Wunderbares und wir entwickeln uns dann irgendwann zu einer Gesellschaft, wo wir uns alle lieb haben und da trägt die Religion des Christentums seinen Beitrag. Das ist nicht so, sondern der Widersacher ist da. Der gebraucht staatliche Institutionen halt, der geht hin und kämpft gegen die Gemeinde Jesu Christi halt, das ist so. Und manchmal korrumpiert er sie mit Geld, manchmal verfolgt er sie blutig, das ist sehr unterschiedlich halt. Aber gerade zum Ende der Zeiten hin wird es eine ganz klare Trennung mit blutigsten Verfolgungen, mit ganz, ganz schlimmen Dingen geben halt. Und vielleicht stehen wir in dieser Zeit schon, vielleicht ist es jetzt, dass das angebrochen ist, dass diese Trennungsdinge gerade auch jetzt hier im christlichen Abendland jetzt immer massiver werden und wir immer mehr Probleme bekommen halt. Das kann sein, es kann aber noch sein, es geht noch 300, 400 Jahre weiter, vielleicht auch noch 1000 Jahre, ich weiß es nicht halt, aber wir müssen es immer wieder am Zettel haben, dass wir das wissen halt, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt, dass es eben diese Trennung gibt halt. Und mir sind Leute lieber, ich habe das eben erzählt, wie die Brüder damals, ich komme wie gesagt aus der Gemeinschaftsbewegung, die damals sagten, jo, im Dritten Reich, jetzt ist es passiert, das ist der Teufel und konnten den Gegner klar benennen und dass die Nazis vom Teufel waren, das ist glasklar. Nicht jeder, der Mitglied in der NSDAP war, war jetzt per se kein Christ, das will ich nicht sagen, aber dass die gesamte nationalsozialistische Ideologie durch und durch satanisch und teuflisch war, das ist ja unstrittig. Und die hatten die Klarheit. Und mir ist lieber, jemand liest die Bibel und ist vielleicht einen Tacken zu aufmerksam, als Leute zu sagen, ja, ist alles noch weit weg. Nein, nein, das kann gut sein, dass wir drinstehen, kann gut sein, dass der Herr auch schon häufig angefangen hat, aber die Dinge noch verlängert, um eben weitere Menschen zu retten. Aber nochmal, wenn es tatsächlich im Finalen sein wird, werden wir diese endzeitlichen Zeichen, auch dieses, was dann anzunehmen ist, an der Hand oder der Stirn erkennen. Ein letztes noch zu der Zahl 666, auch das etwas, was immer wieder Anlass zur Spekulation gibt. Was ist das? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über die Zahlwerte, über die Bedeutung der Zahlen, Zahlenmystik auch in der Offenbarung gerade, aber auch hier eben die 666, die 7 als Zahl Gottes und der Widersacher, der versucht, sein wie Gott, aber schafft es nicht halt nicht. Er schafft es eben nicht. Es ist zu wenig halt, er ist es nicht. Immer wieder auch diese Zuordnung halt, also bei den Gegnern Gottes halt, also der Riese, der sich gegen David erhebt halt, gegen den Gesalbten halt, er hat 6 Zehen und 6 Finger halt, nicht zu sagen, eben die Zahl des Widersachers. Es ist immer wieder versucht worden, diesen Zahlenwert auszulegen halt, dass man sagt, wir ordnen auch den wieder einer besonderen Person zu. Da gibt es wirklich also Dutzende Menschen, wo man gesagt hat, damit identifizieren wir eben ja diesen Menschen, also Nero, Domitian, Napoleon, Hitler, verschiedene Päpste, Luther, Calvin sind immer wieder damit belegt worden. Man hat dann immer wieder dieses, ich habe hier dieses Zahlenspiel zu Luther, also zu Hitler nochmal mitgebracht, halt, je nachdem, wie man dann welchen Zahlenwert zuordnet. Aber da müssen wir eben sehen, wir sprechen von einem deutschen Alphabet halt, nicht, wir sprechen nicht vom Griechischen, nicht vom Hebräischen. Und wenn man es dann da macht, kriegt man unendliche Möglichkeiten, wie man Zahlenwerte zubildet und kann dann irgendwelche Quersummen ziehen und kommt dann irgendwann zu der Summe 666 und kommt dann zur Auslegung, der oder die ist dann tatsächlich der Widersacher halt. Ich glaube noch nicht, dass der eben da gewesen ist mit dieser Zahl. Das ist aber meine persönliche Einschätzung halt. Bin aber trotzdem aufmerksam. Vielleicht ist der jetzt schon da halt. Aber wie gesagt, eine Zahl der Spekulation, wo wir wissen, sie gehört dem Teufel. Auch da glaube ich, dass wenn sie kommt, wir alle das dann wirklich final verstehen und begreifen, dass es eben der Widersacher ist. Mach an der Stelle einen Punkt. Nächsten Mittwoch geht es weiter mit Offenbarung 14. Möchte gerne noch mit Gebet und Vater unser schließen und uns dann von den Geschwistern im Internet verabschieden. Lieber Herr Heiland, wir haben uns heute beschäftigt mit diesem 13. Kapitel der Offenbarung und das ist so viel und das ist so groß und wir können vieles nicht verstehen und fassen, Herr. Aber eines, das dürfen wir ganz, ganz sicher wissen, du bist größer und stärker als der Widersacher. Du hast die Geschichte der ganzen Welt in deinen Händen, Herr. Und eben auch das Furchtbare, was noch kommen wird und da sind wir froh und getrost darüber, dass du uns hältst, Herr, und dass uns letztlich nichts passieren kann, weil wir ja geschrieben sind im Buch des Lebens, Herr, weil du mit deinem Blut für uns bezahlt hast und wir gerettet sind, Herr. Lass uns das immer wieder einfach als Zuversicht vor Augen haben, auch bei all dem, was momentan irdisch schwierig ist, Herr, was wir nicht verstehen und wo wir schon Auswirkungen dessen sehen, wo der Widersacher versucht, eben die Menschen zu drangsalieren und zu bekämpfen. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, um dein Mitgehen und um dein Begleiten, auch für die Geschwister im Internet, Herr. Du weißt um ganz persönliche Schwierigkeiten, du weißt um ganz persönliches Leid und du weißt um Not und um Ängste und um Probleme. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um deine Begleitung, um deine Hilfe und um deinen Schutz, Herr. Und ich möchte Dank sagen, dass wir das in dir und bei dir zuverlässig haben, Herr, dass das kein Wunsch ist, sondern Realität, wenn wir eben an dir bleiben, dass wir genau das bekommen. Und so wollen wir diese Stunde beschließen, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Wer möchte, darf nochmal Platz nehmen, gerne eine Frage stellen.